Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu GP Display frei von der Leber. Es wird mal wieder Zeit, dass ich was aufnehme. Ich habe seit Ewigkeiten nichts aufgenommen auf meinen Sportpodcast oder so. Ist ja inzwischen auch so ein bisschen mehr Solo-Projekt inzwischen geworden, weil die anderen alle keine Zeit haben. Ihr kennt's, es ist so, wir alle müssen arbeiten und ja, schauen wir uns mal an. Das Thema Saisonauftakt MotoGP 2023, was ist zu erwarten? Ja, und darum möchte ich jetzt ein bisschen so frei von der Leber sprechen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ich habe hier die Ergebnisliste von Portimao und eigentlich auch von Sepang vorliegen. Wo habe ich jetzt Sepang? Hier. Alles klar. Also die ersten beiden Tests der Saison 23 sind raus. Und man muss sagen, nächste Woche fängt die Saison ja schon an. Ja, also die ist... So, Winterpause, die ist relativ schnell vorbei, finde ich, dieses Mal. Aber so eine richtige Winterpause gibt es ja nicht mehr. Also, aber trotzdem, es sind fast 5 Monate wieder her seit dem letzten Rennen. Ja, wird mal wieder Zeit für ein bisschen MotoGP, oder? Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Und gucken uns mal an, okay, wie wird das wahrscheinlich werden, die Saison 2023? Und, ja, wir können ganz kurz festhalten, der Titel geht über Ducati. Überraschung. Applaus. Ja. Nennt mich nicht verrückt, aber ich glaube, die Wetten stehen gut, dass wir dieses Jahr wieder einen Ducati-Weltmeister haben. Und Gigi Dall'Igna, das Mastermind, was der gemacht hat seit 2014 oder 13, seitdem ist er ja dabei. Ja, Respekt, lieber Gigi. Auf jeden Fall wahrscheinlich eines der besten oder das beste MotoGP-Bike hingestellt, das es bisher gab. Da gibt es wohl kaum ein Bike, was überlegener war, außer vielleicht 2002 die Honda damals. So können sich Zeiten ändern, wenn ich euch sage, dass 2002, 2003 die Honda so ziemlich das überlegene Motorrad war. Kommen wir dann dazu, wieso, weshalb, warum nicht mehr. Aber Ducati hat 7 Fahrer, mit denen man auch durchaus Podest fahren kann. Beziehungsweise Siege und Titel. Also Titelkandidaten Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, auf jeden Fall. Also lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die beiden werden um den Titel kämpfen. Und vielleicht auch noch, ja, dann wahrscheinlich wird das der Hauptsupport der beiden Piloten sein, der beiden Werkspiloten. Und dann für Podiumsplätze und den ein oder anderen Siku Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi und Alex Marquez. Und bei Alex Marquez wird es ja schon interessant, denn... Das ist ja der erste große Wechsel gewesen. Ein Honda-Fahrer, der eigentlich auch mit Honda eng verbandelt ist, streckt jetzt für seinen Bruder die Fühler aus bei Ducati. Und man muss sagen, Alex Marquez, also wir haben, glaube ich, nie so ganz sein Fahrtalent angezweifelt, auch wenn er vielleicht öfters mal kritisiert wurde, aber... Okay, ich habe auch ab und zu wirklich gesagt, er hat nichts in der MotoGP zu suchen, aber zumindest die Testergebnisse, die sprechen hier eine eindeutig andere Sprache. Auf Platz 7 in Portimao bei der kombinierten Zeitenliste, nur minimal langsamer als Werkspilot Enea Bastianini. Ich weiß auch, ihr werdet jetzt alle kommen, da wird im Laufe des Jahres zurückfallen und so, haben wir doch auch bei Enea Bastianini gesagt, dass der zurückfallen würde mit der GP21, die der letztes Jahr fuhr. Und was ist geschehen? Da war das ganze, die ganze Saison eigentlich überstark. Also, keine Ausrede, Alex Marquez durchaus podestfähig, im Gegensatz zu seinem Bruder. Und natürlich auch seinem Teamkollegen Di Gianantonio. Das ist sowieso einer, wo ich wirklich frage, was macht er in der MotoGP? Das zweite Jahr, okay, da kann man so langsam liefern, aber dass man da wirklich über eine Sekunde auf den ebenfalls aufgestiegenen Marco Bezzecchi verliert, das ist zu viel. Ohne Frage. Also, und Platz 21 bei Ducati, da fällt halt richtig ab. Also, ich glaube, das kann sich eigentlich auch Gresini nicht mehr lange anschauen. Oder sie wollen vielleicht einfach den Quoten-Italiener irgendwie haben, aber da gibt es, denke ich, qualifiziertere Kollegen in der Moto2 und Co., die sich da auf, ja, anmachen, ihn zu beerben. Ducati haben wir also abgeschlossen. Also ich denke, der Titel geht über Ducati, weil alles andere zu sagen wäre Schwachsinn. Dann die zweite Kraft, Aprilia. Aprilia jetzt vielleicht von den Ergebnissen her, ja, nicht ganz vorne mit dabei, aber auf jeden Fall von der Gesamtmasse her am konstantesten. Für Top 10 Plätze immer gut. Aleix Espargaró, Maverick Viñales durchaus für Podiumsplätze und vielleicht auch den ein oder anderen Überraschungssieg. Und man hat auch mit RNF Aprilia das erste Mal ein Aprilia-Kundenteam. Hättet ihr das vor, ja, 5 Jahren gedacht, dass Aprilia überhaupt mal ein Kundenteam haben wird? Nee, ich nicht, ehrlich gesagt. Also hätte ich so nicht vorhergesehen. Aprilia eine positive Entwicklung auf alle Fälle, aber man muss aufpassen, der Abstand zu Ducati ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil, Ducati insgesamt einfach wieder mal an allen Ecken und Kanten verbessert. Der Maßstab der Dinge aktuell, Aprilia stagniert da momentan. Vielleicht ist bei Aleix Espargaró jetzt auch so langsam dann doch die Luft raus und ja, keine Ahnung. Müssen wir gucken, wie sich Aprilia wirklich entwickelt. Die Testergebnisse hier jedenfalls ja, nicht gerade aussagekräftig, um hier sagen zu können, okay, Aprilia fährt jetzt um den Titel mit, aber man wird auf jeden Fall seine Momente haben. Und Oliveira und Raúl Fernández auf jeden Fall. Für Punkte sind die beiden immer gut, können auf den ganzen 2022er Material alles geben und da sehr viel schrotten. Also da wird es auch, denke ich, super spannend werden für die beiden. Kommen wir zu einem Sorgenkind vielleicht eher nicht, aber vielleicht der interessanten Konstellation KTM GasGas. Ja, KTM. Brad Binder, wieder mal das Maß aller Dinge, in Portimao beim Test 9. geworden. Das ist vielleicht der einzige, wo ich sagen würde, okay, der hat auch im Sprint Race eine Chance, in die Punkte zu fahren. Es wird aber wirklich ein großes Problem werden für KTM, weil die anderen Werke werden außer Honda alle Punkte holen in diesem Sprint Race. Und da ist KTM eher mit dabei, dass man ja da eher nicht so die Stärken haben wird. Jack Miller ist neu im Team, Werksteam von KTM und dümpelt hier in der Zeitenliste auf Position 17 herum. Aber unter einer Sekunde der Rückstand, es ist nicht ganz so katastrophal, wie es vielleicht ausschaut. Aber man merkt, Jack Miller hätte vielleicht bei Ducati einen Top-8-Platz auf jeden Fall. Also Miller, ja, wird sich ein bisschen in den Arsch beißen. Aber wir kennen Jackie Boy. Ich wünsche mir, dass er da top fährt. Ich wünsche mir, dass er mit KTM das eine oder andere Podest dieses Jahr noch feiert. Und zuzutrauen ist es Jack Miller allemal, vor allem wenn es dann mal wirklich regnet. Ich denke, da sind die KTMs mit am besten aufgestellt von allen Motorrädern, die es so gibt. Und dann haben wir hier noch den guten GasGas Tech 3 Hervé Poncheral. Der fährt nicht selbst, aber er hat jetzt ein Werksteam. Vom Namen her fährt man nämlich GasGas. Das ist so eine Konstellation, die ist sehr unklar für viele. Es ist ein offizielles Werksteam, aber eigentlich auch wieder nicht so richtig, denn Das Team ist ein Werksteam, die Konstrukteurspunkte bekommt jedoch KTM, weil GasGas eigentlich nichts anderes ist als eine umgebrandete KTM, um hier ein bisschen die Markenvielfalt zu strecken. Punkt. Ja, mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Vielleicht ist es in 3 Jahren CFMoto oder Husqvarna dann mal dran. Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt, dass man erstmal den Markt stärkt und dann den anderen Markt oder man bekommt ein drittes Kundenteam dazu. Auf jeden Fall erstmal GasGas mit Pole Espargaro, dem Wiederkehrer zu KTM, der sich da recht wohl fühlt, aber jetzt auch nicht wirklich brilliert in seiner Rolle. Ist 18. geworden in Portimao. Das ist jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen, aber vielleicht auch nicht das, was man jetzt erwartet hatte vom Pole. Und einem Augusto Fernandes, der jetzt bereits auf einem Level ist wie in De Gianantonio und auf jeden Fall deutlich mehr Grundmotivation mitbringt als der Italiener. Gut, wenn ich eine neue Arbeit anfange, dann bin ich auch in der Regel relativ motiviert am Anfang. Das lässt dann nach einem Jahr dann auch irgendwie nach. KTM also solides Mittelfeld. Und dann kommen wir zu zwei Sorgenkindern. Da muss ich erstmal ein bisschen was von meinem Milchshake trinken. Ah. So. Okay. Vielleicht das eine Sorgenkind noch weniger. Das ist nämlich Yamaha. Stellt euch einfach vor, ihr geht ins Fitnessstudio, ihr wollt irgendwie abnehmen, ihr habt einen dicken Bierbauch. Und ihr sagt, der Bierbauch, der stört mich beim, ja, Training mit dem Crunch, also für die Bauchmuskeln. Ich möchte Bauchmuskeln sehen. Okay, ihr trainiert Bauchmuskeln. Und dann habt ihr sie irgendwann hinbekommen, diese Bauchmuskeln. Das Problem ist, das ganze Fett ist woanders hingewandert, nämlich zu eurem Arsch. Und so in etwa kann man sagen, ist es bei Yamaha. Man hatte jahrelang einen Topspeed-Nachteil, den er ist nicht ganz aus der Welt geschaffen, aber weniger signifikant als vorher. Hat aber jetzt das Problem, dass man den großen Vorteil, nämlich des Chassis, zumindest war es vor 4 Jahren noch eines der besten, ja, jetzt musste man da eben Punkte einbüßen. Und das bemängelt hier ein Quartararo. Der sagt, ja, also Top Speed sieht ganz gut aus, aber so Kurven und so, die ganze Stabilität des Motorrads, oh mein Gott, das ist nicht gut. Also wir haben eigentlich die Probleme bloß verlagert. Cateraro ist da nicht gerade sonderlich happy damit. Na gut, Platz 3 sieht jetzt nicht nach einer Vollkatastrophe aus, aber wer Platz 3 dauernd einfährt, wird auch kein Weltmeister. Außer vielleicht du heißt Joan Mir oder Emilio Alsamora, dann ist das durchaus möglich, dass man das auch ohne größere Siegesanzähle hinbekommt. Und ein Franco Morbidelli auf Platz 19, ja, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich denke, er wird sich insgesamt dieses Jahr öfters in den Top 10 bewegen. Es wäre zumindest für Frankie Boy wirklich wünschenswert. Das große Manko von Yamaha ist, man fährt erstmalig seit, ja, auf jeden Fall den 90er Jahren. Da hatte man damals das WCM-Team als Kundenteam, ohne ein Kundenteam in der MotoGP überhaupt. Ja, selbst 2002 hatte man da noch WCM und auch 2003 eher weniger. Das war ja ein Yamaha Superbike-Motor. Aber egal. Jedenfalls, es ist eine kleine Katastrophe bei Yamaha. Es fehlen viele, viele Daten und die beiden Piloten müssen jetzt wirklich testen. Und wie es aussieht, es kam vorhin eine frische News rein gerade, hat man da auch beim Aerobody ein bisschen geschludert. Ja, ist nämlich ein bisschen zu breit. Na? 60 cm darf das Aero-Package maximal breit sein und da liegt man wahrscheinlich bei 60,2 mm oder minimal drüber. Das ist jetzt nicht das große Problem, das kann man mit ein bisschen Feinschliff wegmachen, aber wenn es natürlich jetzt wirklich trotzdem 2 mm sind, dann muss man sich da was einfallen lassen bei Yamaha. Das ist eine kleine Katastrophe, dass man da so studrig war mit dem Paket und natürlich auch insgesamt. Je breiter das Motorrad, umso mehr Luftwiderstand hast du generell. Und das ist ein großes Problem bei Yamaha, auch motorenbedingt. Der Motor muss natürlich bei Yamaha aufgrund des Konzepts ein bisschen breiter liegen, aber da muss man sich was einfallen lassen. da liegt man ganz klar im Rückstand. Und wenn man einen Fabio Quartararo langfristig halten will, weil es ist nun mal aktuell der einzige Pilot, der in der Lage ist, mit Yamaha um den Titel zu fahren, ja, dann muss man da nachlegen, und zwar gewaltig, und wieder das Chassis in den Griff bekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz einen Milchshake nehmen, denn jetzt kommt eine Hastirade auf einen anderen Hersteller. Wobei, ich glaube, auch dort wird einiges größer geredet, als es ist. Es geht um Honda. Honda schon seit 3 Jahren das große Sorgenkind der MotoGP. 2020 war eben klar, Marc Marquez verletzt, das wird nichts mehr dieses Jahr mit Honda. Letzter der Wertung. 2021, Marquez kam irgendwann wieder, 2 Siege eingefahren, alle dachten, 2022 wird das Jahr der Honda. 2022, Honda bringt ein evolutionäres MotoGP-Bike auf dem Boden sozusagen raus. Anfangs groß umjubelt und dann plötzlich ein großer Fall. Es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Paul Espargaro hat das Bike schon relativ früh aufgegeben, nach 3-4 Rennen. Glaube ich, hat er mit seinem Leben abgeschlossen, mit seinem Honda-Leben. Und Marc Marquez, auch der war nicht begeistert von der Honda, fuhr nur einmal aufs Podium in Phillip Island, glaube ich, hat sich aber auch nochmal operieren lassen. Das Problem bei Marc Marquez, seine biologische Uhr läuft langsam. 30 Jahre ist der Junge inzwischen, ist ja jetzt kein Junge mehr. Kannst du nicht mehr sagen, ist ein Mann. Aber wir erinnern uns, wer ist der älteste MotoGP-Weltmeister der vergangenen 20 Jahre? Ein Valentino Rossi. 2009, 31 oder 30, so um die Dreh. Jedenfalls, älter gab es nie einen MotoGP-Weltmeister. Und das verwundert selbst mich ein bisschen. Ich erkläre es euch kurz. Valentino Rossi, 30, gut. 30, 31, so war der um die Dreh. Dann haben wir 2006 gehabt den Nicky Hayden. Da war Mitte, Ende 20, auch noch relativ jung. Dann Casey Stoner, der hat mit 27, 2012 seine Karriere beendet, steinjung. Dann Marc Marquez ganz oft, ist inzwischen 30. Und wir haben Jorge Lorenzo, ja, Ende 20 war der mit seinem letzten Titel. Und dann, ja, ganz junge Burschen, so Fabio Quartararo, Anfang 20, Francesco Bagnaia, Mitte 20 und jetzt Marc Marquez natürlich, Juan Mir, auch Anfang, Mitte 20 gewesen bei seinem Titelgewinn 2020. Also man merkt, ja, läuft so ein bisschen die biologische Uhr, wie das bei jedem Sportler ist. Ich würde es mir wünschen, dass wir einen Ü30-Weltmeister haben, aber ja, so langsam muss man den Tatsachen ins Auge scheinen oder stehen, dass er nicht mehr das Nonplusultra ist. Das weiß er vielleicht inzwischen selber, aber Honda wagt das noch nicht zu glauben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, Honda hat auch derzeit nicht das beste Bike. Platz 13, 14, 15 für mir, Marc Marquez und Alex Rins. Platz 20 für Nakagami, dem fehlt gut eine halbe Sekunde auf seine Kollegen. Das ist für ihn eine Katastrophe für den Japaner, aber wir reden mal über die 3 Spanier. Ja, mir wahrscheinlich noch komplett überzeugt von dem Projekt. Noch Rins möchte seine Chance natürlich auch nutzen. Vielleicht mittelfristig Marc Marquez zu ersetzen. Und Marc Marquez, ja, vielleicht sein Bruder, mit dem wird er sich ja auch ab und zu unterhalten. Ich meine, das machen Brüder nun mal so. Streckt seine Fühler schon mal so ganz vorsichtig bei Ducati aus. Der wird sicherlich auch für eine Gage verzichten. Hauptsache, der gewinnt wieder Rennen. So hoffe ich zumindest, ist seine Denke. Aber Honda derzeit mit Riesenproblemen. Sogar so großen Problemen, dass man gesagt hat, okay, wir haben das Chassis komplett verhauen. Wir geben das jetzt in die Hände von Kalex. Kalex baut bereits die Schwinge. Jetzt kommt, Achtung, Kalex, Chassis-Lieferant der MotoGP. Hatten die, glaube ich, schon mal vor 10 Jahren gemacht, so für die Claiming Rule Bikes und Open Bikes. Aber jetzt wird es richtig ernst anscheinend mit Honda, weil Honda hat da anscheinend kein Vertrauen mehr in die eigenen Ingenieure. Kann auch durchaus sein, dass man da die Superbike komplett dann noch in die Hände von Kalix gibt. Aber ich frage mich halt, Kalix, na gut, 10 Jahre in natürlich in der MotoTour erfolgreich, aber MotoGP, kann das Kalix überhaupt? Sicherlich traue ich das auch dem Alex Baumgärtel zu irgendwie, aber das ist eine richtige Mammut-Herausforderung. Und da brauchst du mehr als 8 Mann, um dort was Ordentliches zu entwickeln. Also, fassen wir mal die Tests so ein bisschen zusammen nach 20 Minuten. Frei von der Leber quatschen. Ducati, das Maß aller Dinge. Da geht's einfach um den Titel. Also, wenn keine Ducati dieses Jahr ganz oben steht, dann weiß ich nicht weiter. Und es wird natürlich die große Herausforderung sein, alle 8 Bikes so gut wie möglich zu platzieren. Ich lasse die Gianantonio raus, 7 Bikes. Dann haben wir an zweiter Kraft Aprilia. Bei den Tests ein bisschen abgeschlagen, aber ich denke, insgesamt hat man mit Espargaro und, also Alesi und Maverick Viñales, 2 Fahrer, die für Podiumsplätze dauerhaft gut sind, vielleicht den Sieg. Und mit Miguel Oliveira und Raúl Fernández Fahrer, die dauerhaft in die Punkte fahren können. Und dann das Mittelfeld KTM. Auch hier wieder würden so 4, 5 Podeste rausspringen im Jahr, aber hauptsächlich wird Brad Binder das wieder zeigen müssen und ich hoffe, dass Brad Binder weiterhin seine Binder-Moves macht. GasGas, naja, was soll ich jetzt große GasGas sagen? Es ist für mich immer noch das Tech-3-Team und das Tech-3-Team, da kennen die Leser meine Meinung dazu, das ist nicht überragend. Auch wenn es jetzt ein Werksteam sein soll. Naja, und dann haben wir Yamaha, was wenigstens noch halbwegs konkurrenzfähig funktioniert mit Quartararo und Honda, was halt derzeit, naja, am Tiefpunkt der MotoGP-Geschichte ist. Und ich wiederhole gerne nochmal, vor 20 Jahren war Honda genau wie Ducati ein Neueinsteiger in der MotoGP, hatte aber damals das überlegene Bike gebaut. Jetzt derzeit sieht es so aus, als ob Honda, ja, wahrscheinlich das schwächste Bike aller Zeiten in der MotoGP-Ära zur Verfügung hat. Nochmal einen 6. Platz in der Konstrukteurswertung, beziehungsweise einen letzten Platz, wird man sich dort nicht gefallen lassen. Denn ich glaube, dann werden personell einige Köpfe rollen oder im Falle von Marc Marquez nochmal gehen, um zu beweisen: Hier, Leute, ich bin Marc Marquez, der Dominator der 2010er Jahre. Ich möchte nochmal beweisen, dass ich Motorrad fahren kann. Kann er. Aber auf einem anderen Fabrikat, das hat er sich bis jetzt noch nicht getraut. Diese Komfortzone wird vielleicht Marquez verlassen und da wird es auch spannend werden, so in Richtung April gesehen, April, Mai dann. Was machen die Fahrerverträge? Und wenn dann Marc Marquez plötzlich sagt: Nee, Honda habe ich kein Vertrauen mehr dazu, na, dann wird es richtig spannend. Dann gibt es Bewegung im Fahrermarkt. Und das wird richtig witzig, denn einige Fahrer werden dann sicherlich irgendwie gekickt. Ein Zarco zu Honda, vielleicht ein Tauschgeschäft oder so. Keine Ahnung. Euch auf jeden Fall einen schönen Resttag. Ich weiß jetzt nicht, wann das hochgeladen wird. Kann sein, jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag. Und auf jeden Fall aber ein wundervolles erstes Rennwochenende für euch. Viel Spaß.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.